Radio Prag Nachrichten.
Premier Nečas führt in Brüssel Gespräche vor wichtigem EU-Gipfel. Tschechien will die Botschaft in Tripolis wieder öffnen. Präsident Klaus weist die Informationen über angebliche Korruption im Zusammenhang mit Begnadigungen zurück. Vor der eventuellen Euro-Einführung sollte es in Tschechien ein Referendum geben. Das sagte der tschechische Premier Petr Nečas am Dienstag in Brüssel. Die Eurozone habe sich, so der Premier, seit dem EU-Beitritt Tschechiens von einer Monetärunion zu einer Transfer- und Schuldenunion gewandelt. Nečas weilte am Dienstag zu einem eintägigen EU-Besuch in Brüssel. Dabei trifft er mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments Jerzy Buzek sowie den tschechischen Europaparlamentariern und Diplomaten zusammen. Hauptthema der Gespräche sind Fragen zur Schuldenkrise und deren Lösung. Ferner sollten auch die geplante Reform der gemeinsamen Landwirtschaftspolitik in der EU und die EU-Lebensmittelhilfe für Arme besprochen werden. Tschechische Diplomaten bemühen sich um die Wiedereröffnung der tschechischen Botschaft in Tripolis. Die Diplomaten, die vor 5 Tagen nach Libyen zurückgekehrt sind, müssen im Botschaftsgebäude sämtliche Kommunikations- und Sicherheitssysteme wieder aufbauen. Zudem suchen sie den Kontakt zu den neuen Vertretern der Staatsverwaltung. Dies teilte der tschechische Botschafter Josef Kocki am Dienstag der Nachrichtenagentur ČTK mit. Kocki, der nach 7 Monaten nach Libyen zurückgekehrt ist, erklärte, das Botschaftsgebäude sei während der Kämpfe um Tripolis beschädigt und teilweise geplündert worden. Es hänge von dem Verlauf der Reparaturarbeiten ab, so der Botschafter, wann die Botschaft wieder für die Öffentlichkeit eröffnet wird. Der tschechische Staatspräsident Václav Klaus wies die Informationen über die angebliche Korruption bei Begnadigungen, die er erlässt, zurück. Klaus erklärte, er lehne die Meinung ab, dass so etwas möglich wäre. Der Präsident sagte am Dienstag im nordböhmischen Litoměřice, er sei durch die Spekulationen über Bestechung bei den Begnadigungen empört. Auf eine eventuelle Korruption im Zusammenhang mit den vom Staatsoberhaupt erlassenen Begnadigungen machte das Wochenmagazin Respekt in seiner neuesten Ausgabe aufmerksam. Die Partei Top 09 will das System der Begnadigungen ändern, die der Staatspräsident erlässt. Wegen Bestechungsverdacht will die Regierungspartei, dass die Begnadigungen künftig noch von einer anderen Institution bestätigt werden. Die Top 09 Abgeordneten erwähnten in ihrem Pressebericht die Möglichkeit, dass die Begnadigungen beispielsweise von einem damit beauftragten Regierungsmitglied bestätigt werden könnten. Die weltberühmte tschechische Mezzosopranistin Magdalena Kožená wird diese Woche 2-mal im Prager Nationaltheater singen. Bei den Konzerten am 19. und am 21. Oktober erklingen Arien von Antonio Vivaldi und Georg Friedrich Händel. Kožená wird im Nationaltheater das tschechische Orchester Collegium 1704 unter der Leitung von Andrea Markon begleiten. Die beiden Prager Konzerte, die Bestandteil der Tournee Händel-Vivaldi-Tour sind, sind schon lange ausverkauft. Die tschechische Tennisspielerin Petra Kvitová wird zum ersten Mal in ihrer Karriere die drittbeste Spielerin der Welt sein. Die Wimbledon-Siegerin wird in der am Montag von der WTA veröffentlichten Weltrangliste von Platz 4 auf Platz 3 steigen, da den Spielerinnen Punkte für das Masters vom letzten Jahr abgezogen werden. Es gibt theoretisch die Möglichkeit, dass die 21-jährige Spielerin nach dem Masters in Istanbul noch höher in der Weltrangliste steigen könnte. Zum Abschluss das Wetter. Am Mittwoch ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt. In Böhmen ist mit Regenschauern in den Bergen und Schneeschauern zu rechnen. Tageshöchsttemperaturen liegen bei 9 bis 13 Grad. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. In unserem heutigen Programm kommen auch wieder Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Wort, denn in unserem Hörerforum nehmen wir uns ein weiteres Mal gebührend Zeit für Ihre Post. Zum Beginn der Sendung aber senden wir erneut das Tagesecho und zwar mit diesen Themen. Vom Sonnenkönig zum Buhmann. Als Generaldirektor des tschechischen Energiekonzerns ČEZ galt Martin Roman lange Zeit als mächtigster Wirtschaftsboss im Land. Nach seinem erzwungenen Rücktritt aber werden immer mehr Details bekannt, die Roman in ein dubioses Zwielicht stellen. Was genau gegen Roman vorgebracht wird, schildern wir Ihnen in unserem ersten Beitrag. Aufruhr vereitelt. In mehreren tschechischen Gefängnissen war ein Aufstand geplant. Durch rechtzeitiges Eingreifen der Polizei und der zentralen Gefängnisverwaltung konnte das aber verhindert werden. Näheres zu diesem Thema erfahren Sie in unserem zweiten Beitrag. Und totalitäre Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Eine europaweite Plattform soll helfen, die Geschichte dieser Diktaturen aufzuarbeiten. Mehr dazu hören Sie in unserem letzten Beitrag. Das und anderes mehr jetzt gleich im Tagesecho. Viel Spaß beim Zuhören. Im September trat der langjährige und erfolgreiche Generaldirektor des größten tschechischen Energieversorgers ČEZ, Martin Roman, überraschend von seinem Amt zurück. Es ist weiterhin unklar, warum er zurücktrat. Offiziell führte Roman private Gründe an. Dies führte zu zahlreichen Spekulationen. Nun liegen Dokumente vor, laut denen Roman während seiner Tätigkeit bei ČEZ auch noch mit seinem ehemaligen Arbeitgeber, dem Maschinenbaukonzern Škoda Plzeň, verbunden gewesen war. Mehr dazu nun von Marco Zimmermann.
Fragten sich im September noch die meisten politischen und wirtschaftlichen Kommentatoren, warum Martin Roman seinen Hut nehmen musste, scheint sich der Schleier nun zu lüften. Die Tageszeitung Mladá Fronta DNES hat Recherchen veröffentlicht, nach denen Martin Roman im Zentrum eines komplizierten Firmengeflechts steht, das die Mehrheit am Maschinenbaukonzern Škoda innehat und zu dem Roman auch während seiner Zeit als Generaldirektor des Energieversorgers ČEZ Beziehungen unterhalten haben soll. Janek Kroupa, Reporter der Mladá Fronta.
Im Jahr 2005 hat eine Gruppe von Managern die Škoda Holding erworben. Und nach den Dokumenten, die uns vorliegen, war Martin Roman einer der Profiteure. Aus meiner Sicht ist das Schlüsseldokument ein Vertrag zwischen vier Managern, den diese zwei Tage vor Romans Antritt bei ČEZ unterzeichnet haben. Darin erklären sie, dass Roman jederzeit zurückkehren kann und ein Vetorecht bei allen Wechseln auf Managementposten erhält.
Nun keimt der Verdacht auf, Roman habe seine Stellung bei ČEZ genutzt, um Insidergeschäfte zu tätigen. Der Energieversorger hatte nämlich während Romans Zeit als Direktor mehrere große Aufträge an die Pilsener Maschinenbauer vergeben. Martin Roman selbst gibt zwar zu, Verbindungen zu diesem Firmenkonsortium unterhalten zu haben. Diese habe er allerdings vor seinem Antritt bei ČEZ beendet. Die Quellen der Tageszeitung zweifelte er an und führte die Nennung seines Namens auf einen Verwaltungsirrtum zurück. Janek Kroupa gibt sich damit nicht zufrieden.
Wir veröffentlichen nicht Dokumente aus einer einzigen Quelle, wir haben Dokumente aus mindestens vier Quellen. Heute behauptet Roman nicht mehr, dass er nicht dabei gewesen sei und dass es sich um Fälschungen gehandelt habe. Heute behauptet er, die Dokumente seien veraltet und gäben nicht den richtigen Stand der Dinge wieder. Und wenn dort der Name Martin Roman auftauche, dann sei dies ein administrativer Fehler. Dazu merke ich nur an, ein administrativer Fehler, der offensichtlich 6 Jahre überdauert haben muss und den Dutzende von Angestellten begangen haben müssen.
Martin Romans Verstrickungen in die komplizierten Eigentumsverhältnisse des Maschinenbaukonzerns Škoda haben aber nicht nur eine wirtschaftliche Dimension, sondern auch eine politische. Radim Buresh von Transparency International verweist auf die angebliche Finanzierung von Parteien durch ČEZ unter der Leitung Romans, auf die jüngst auch der Top-09-Vorsitzende und Außenminister Karel Schwarzenberg aufmerksam gemacht hatte. Radim Buresh.
Die gesamte Angelegenheit kann zu einem großen Sicherheitsrisiko werden. Wenn der Chef der größten halbstaatlichen Firmen in solchen Strukturen tätig ist, dann stellt sich doch die Frage, was die zuständigen Nachrichtendienste gemacht haben. Haben sie dies gewusst und bekannt gegeben und niemand hat reagiert? Oder haben sie nichts gewusst? Also hier stellen sich eine Reihe weiterer sehr wichtiger Fragen.
Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen. Eine Spezialeinheit wird sich um die Verstrickungen Martin Romans in die Eigentumsverhältnisse des Maschinenbaukonzerns im westböhmischen Pilsen kümmern.
Ein Beitrag von Marco Zimmermann zu den Enthüllungen über Martin Roman, dem ehemaligen Generaldirektor des Energieversorgers ČEZ. Während Roman in seiner Karriere ganz offensichtlich abgestürzt ist, wollten sich woanders mehrere Leute offenbar auflehnen. Und zwar Gefangene in den tschechischen Strafanstalten. In einigen von ihnen soll ein Aufstand geplant worden sein. Die zentrale Gefängnisverwaltung konnte aber verhindern, dass es zum Ausbruch kam. Diese Information ging am Montagabend durch die tschechischen Medien. Weitere Einzelheiten von Terjanzer.
Vieles ist noch im Unklaren über den Aufstand, der geplant wurde. Weil weiter ermittelt wird, ist die zentrale Gefängnisverwaltung nicht sehr mitteilsam und ebenso wenig Justizminister Jiří Pospíšil.
Anfang vergangener Woche habe ich die Information erhalten, dass in einigen tschechischen Gefängnissen bestimmte Unruhen vorbereitet werden. Der zentrale Gefängnisdienst hat einige Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, die ausgeschlossen haben, dass es zu solchen Unruhen gekommen ist. Wir überwachen aber weiter die Lage und zu den Hintergründen wird ermittelt.
Der tschechische private Fernsehsender Prima hatte als erstes über die Planung zu einem Aufstand berichtet. Demnach sollte der Startschuss Anfang Oktober fallen, und zwar im Prager Gefängnis Pankraz. Geplant war angeblich, dass die Aufständischen die Zentrale der Strafanstalt besetzen und so alle Drähte für den Kontakt nach außen durchtrennen. Als nächstes sollte wohl die Waffenkammer geplündert werden. Nichts davon haben jedoch Justizminister Pospíšil oder die Gefängnisverwaltung bisher bestätigt. Auch die Namen der Gefängnisse kommen keinem der Offiziellen über die Lippen. Klar ist nur eins, in einigen Gefängnissen wurden gefährliche Gegenstände sichergestellt. Die Inhaftierten hätten sie beim Aufstand wohl als Waffen eingesetzt. Dazu sagte Robert Káčer von der zentralen Gefängnisverwaltung gegenüber den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Vor allem möchte ich betonen, dass diese Gegenstände nicht in den Zellen gefunden wurden, sondern an den Arbeitsplätzen. Inhaftierte versuchen immer wieder mal Waffen in Handarbeit herzustellen. Das geschieht vor allem an den Arbeitsplätzen. Dazu werden Werkzeuge oder Metall benutzt. In diesem Fall handelte es sich ausschließlich um Hieb- und Stichwaffen.
Im Dunkeln bleibt für die Öffentlichkeit aber weiter, wer an der Planung des Aufstands beteiligt war und warum er geplant wurde. Die tschechischen Gefängnisse sind seit einigen Jahren heillos überfüllt. Das hatte bereits schon einmal zu Unruhen geführt. Die Zustände haben sich bis heute nicht wesentlich verbessert. Der Gefängnisverwaltung fehlt es zum Beispiel so sehr an Geld, dass sie Strom und Heißwasser spart. Doch in diesem Fall ermittelt auch die Spezialeinheit der Polizei zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens, was auf andere oder weitere Gründe schließen lässt. So berichten tschechische Medien, den Aufstand könnten Mitglieder der sogenannten Berdych-Gang geplant haben. David Berdych hatte als Rausschmeißer einer Prager Disco eine 50-köpfige Gang geführt, die aus kriminellen und polizeilichen Ermittlern bestand. Diese unheilige Allianz beging ab der zweiten Hälfte der 90er Jahre bis zu Berdychs Verhaftung im Jahr 2004 gemeinsam Einbrüche, Raubüberfälle, Erpressungen und letztlich auch Morde. Eine Sprecherin der zentralen Gefängnisverwaltung entgegnete jedoch.
Den Zusammenhang mit der Berdych-Gang kann ich zum jetzigen Zeitpunkt weder bestätigen noch dementieren. Ich würde dies derzeit als Spekulation bezeichnen.
Telianzer berichtete über einen geplanten, aber letztlich vereitelten Aufstand in tschechischen Gefängnissen. Hat man hier also verhindert, dass ein möglicher Scherbenhaufen mit weitreichenden Folgen entsteht, muss man auf einem anderen Gebiet noch kräftig nachkehren. Es geht wieder einmal um Geschichte. Eine neue europaweite Plattform soll die Aufarbeitung der Geschichte der totalitären Diktaturen des 20. Jahrhunderts vorantreiben. Der Gründungsvertrag ist am Freitag im Beisein der Ministerpräsidenten von Tschechien, Polen und Ungarn in Prag unterzeichnet worden. Maketa Kachlikova war dabei.
Die neue Plattform für das Gedächtnis und das Gewissen Europas wurde vom Tschechischen Institut für das Studium totalitärer Regime initiiert. Über die Ziele der Initiative spricht der Direktor des Instituts Daniel Herrmann.
Das ist sehr wichtig, dass eine neue Epoche jetzt beginnt, der Zusammenarbeit zwischen den Institutionen, die in Europa für die Aufarbeitung der Vergangenheit zuständig sind. Und diese Koordinationen zwischen uns finde ich sehr wichtig zu sein. Also vor allem ist es ein Koordinationsorgan. Und wie gesagt, das Hauptthema ist die Aufarbeitung der Vergangenheit, und zwar die totalitäre, das heißt die narzisstische wie die kommunistische.
Aus Deutschland reiste der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen Roland Thian zu dem Festakt an. Über die Bedeutung der neu gegründeten Plattform sagt er gegenüber Radio Prag.
Es soll ein deutliches Zeichen sein, dass Europa nicht nur sich über den Euro definiert, sondern Europa definiert sich zu einem Bekenntnis für Demokratie und Menschenrechte. Und die Aufarbeitung der Diktaturen in Europa ist dabei sehr hilfreich. Je besser wir Diktatur begreifen, umso besser können wir Demokratie gestalten. Und besonders ist das ein Zeichen an die junge Generation, die die Diktaturen in Europa nicht miterlebt hat, dass sie hier in der Betrachtung der Diktaturen in Europa etwas lernen können für ihren Alltag, für ihr Leben in der europäischen Gemeinschaft.
Insgesamt 19 Partnerinstitute aus 13 Ländern Europas sind an der Plattform beteiligt. Und zwar sowohl ost- als auch westeuropäische.
Es geht nicht darum, nur den Blick nach Osteuropa zu richten. Es geht darum, Werte zu formulieren, Werte von Demokratie und Menschenrechten, die universell sind. Und auch in Spanien oder Griechenland gab es Diktaturen, die gilt es natürlich genauso zu betrachten. Wichtig ist, dass die europäische Gemeinschaft hier ein Zeichen setzt, dass es so etwas wie Diktatur nicht geben darf, dass hier die europäische Idee getragen ist von Demokratie und Menschenrechte.
Die europaweite Aufarbeitung der totalitären Geschichte ist das Hauptanliegen der Plattform für das Gedächtnis und das Gewissen Europas. Wie weit ist die Arbeit in Tschechien fortgeschritten? Der Direktor des Prager Instituts für das Studium totalitärer Regime, Daniel Herrmann.
Natürlich, ein solcher Prozess braucht immer seine Zeit. Meiner Ansicht nach ist es nicht ein Prozess für eine Generation, sondern für, schwer zu sagen, aber mindestens für zwei Generationen. Aber viel wurde schon getan und die Situation hier in der Tschechischen Republik ist sehr gut, weil zum Beispiel die Archive sind wirklich also breit geöffnet worden. Und das ist wichtig, dass praktisch jeder Forscher hat Zugang zu den Archivalien.
Die Plattform soll mit Büros in Prag und später auch in Brüssel vertreten sein. Eines der ersten konkreten Projekte sieht vor, Unterrichtsmaterialien zu erarbeiten, die grenzüberschreitend einsetzbar sind.
Höchstwahrscheinlich in der näheren Zukunft werden wir eine Ausstellung über die europäische totalitäre Geschichte vorbereiten und auch ein Lesebuch für die jüngere Generation über die Geschichte in der Zeit vor der Wende.
Und das war's auch schon wieder für heute in unserem Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Und nun zu unserem letzten Programmteil in der Sendung. Die deutschsprachige Redaktion von Radio Prag erhält monatlich eine ganze Reihe von Briefen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Diesmal sind aber auch Zuschriften aus Ungarn und Schweden bei uns angekommen. Was diesmal in den Briefen an die Redaktion steht, das erfahren Sie im folgenden Hörerforum von und mit Marketa Kachlikova. Mit ihr im Studio sind außerdem Taljanzer und Lena Trommer.
Hörerforum. Willkommen beim Hörerforum, liebe Hörerinnen und Hörer. Nach 2 Wochen melden wir uns wieder mit der Sendereihe, in der Sie zu Wort kommen. Ganz am Anfang möchten wir uns aber für die Briefe und Empfangsberichte bedanken, die wir in der letzten Zeit in unserem Briefkasten und unserer Mailbox gefunden haben. Unser Dank geht unter anderem an
Gerald Rubi aus Waldsassen,
Thomas Jeske aus Gelsenkirchen,
Hans Kaas aus Triefenstein,
Dieter Sommer aus Eisleben
und Peter Zieger aus Döbeln.
Aber nun zu Ihren Zuschriften. Meine Kollegin Martina Schneibergowa hatte Sie in der Sendereihe Spaziergang durch Prag gebeten und aufgefordert, Ihre eigenen Erinnerungen an die Prager Straßenbahn T3 bzw. Fotos der Bahn an uns zu schicken. Aus einigen der zugeschickten Briefe wollen wir nun zitieren. Sehr persönlich und originell sind die Erinnerungen von Marie Bolay aus Dresden.
Meine schönsten Erinnerungen an die Prager Straßenbahn sind eng mit meiner Großmutter verbunden. Sie war Straßenbahnfahrerin in Prag. Wenn ich meine Großeltern in den Ferien besuchte, fuhr ich oft mit meiner Großmutter in der Straßenbahn durch Prag. Manchmal musste ich mich in der Fahrerkabine auf die Erde setzen und durfte mich nicht rühren, denn das war nicht erlaubt. Aber es gab immer etwas zu essen und Tee. Und an der Endhaltestelle durfte ich auch einmal die Straßenbahn auf ihrem Schoß sitzend selber fahren. Das war das Größte. Als ich dann älter war, unternahm ich auch alleine meine Streifzüge durch Prag. Dann war es toll, wenn ich zufällig auf sie und ihre Straßenbahn traf Und wenn gerade keine Haltestelle in der Nähe war, dann hielt sie auch mal unplanmäßig an. Jetzt erinnern mich noch ein paar zu Gartenstühlen umgebaute Straßenbahnstühle im Domeček meiner Großeltern an diese Zeiten und die Tatrabahnen.
Soweit Mari Bolaj. Ralf Urbancik aus Eisleben hat uns ein Foto geschickt, das er während seines Aufenthalts in Prag aufgenommen hat. Und dazu hat er folgenden Kommentar geschrieben.
Das von mir ausgewählte Bild zeigt eine T3-Straßenbahn, welche gerade aus dem kleinen Tunnel unterhalb des Vyšehrad in Prag herausfährt. Aufgenommen habe ich das Bild am 24. Juni 2011, als ich für 2 Tage die tschechische Hauptstadt besuchte und dabei am Vortag auch am Hörertreffen von Radio Prag teilnahm. Die Prager Straßenbahn ist für mich ein gern genutztes Verkehrsmittel, weil sie direkt an vielen Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt vorbeifährt und unkompliziert zu benutzen ist. Ich finde sie für Touristen irgendwie effektiver als die Metro. Die T3 ist zweckmäßig und wirkt sportlicher als die moderneren Niederflurstraßenbahnen. Die T3-Straßenbahnen fuhren auch in einigen Städten der DDR, jedoch wurde dort meist der Typ T4 eingesetzt, der ein wenig schmaler als die T3 war, aber das gleiche Flair in den Fahrgasträumen hatte, also die roten und weißen Plastesitze mit den zugehörigen Sitzheizungen.
Einige ihrer Erinnerungen an die Straßenbahnen, die jahrzehntelang das Bild Prags, aber auch viele weitere Städte in der Tschechoslowakei und anderswo auf der Welt geprägt haben. Und nun zu ihren weiteren Briefen und Kommentaren zu unseren Sendungen. Martin Hausner grüßt uns aus Schweden und schreibt:
Geehrte Redaktion, 2 Beiträge der letzten Zeit haben mich besonders gefreut, nämlich der Beitrag über Ivan Klima sowie jener über den Wandel der Zeitung Aufbau und Frieden zur Prager Zeitung. Es sind gerade die Umstände der noch bestehenden deutschsprachigen Volksgruppe der Tschechischen Republik sowie die Schicksale der Dissidenten, die mich besonders interessieren. Etwas nachdenklich gestimmt hat mich ein Beitrag anlässlich ihrer Geburtstagsfeier, und zwar die Information, dass Radio Prag in finanzieller Hinsicht im Außenministerium angesiedelt ist. Da ich aber vom Herrn Außenminister eine hohe Meinung habe, hoffe ich doch, dass damit derzeit keine inhaltlichen Beeinflussungen verbunden sind. Mit Interesse warte ich auch auf die Veröffentlichung von Jiří Grušas jüngstem Buch auf Deutsch, welches Sie ja schon präsentiert haben. Übrigens wird auch bei uns seit 2005 der 28. September gebührend gefeiert. Es ist der Geburtstag unseres jüngeren Sohns.
Also nachträglich noch alles Gute zum bereits 6. Geburtstag Ihres Sohnes, Herr Hausner, und vielen Dank für Ihren Brief. Ein anderer Gruß ist aus Sangerhausen am Harz bei uns angekommen. Und zwar schrieb Horst Sersowski am 3. Oktober:
Hallo aus Sangerhausen. Am heutigen Nationalfeiertag in Deutschland habe ich gerade das deutsche Programm aus Prag über WRN im Internet gehört. Unser Feiertag hier fand zwar im Programm aus dem Nachbarland keine Erwähnung, aber es gab in der knappen halben Stunde wieder viele interessante Informationen in kompakter Form. Das Politgespräch zum 75. Geburtstag von Václav Havel war besonders aufschlussreich. Die deutschen Sendungen aus Prag sind weiterhin sehr hörenswert.
Im weiteren Teil unserer Sendung wollen wir einige Fragen beantworten. Hoffentlich ist die Antwort auf die Frage von Hans Thome aus Ketsch nicht nur für ihn selbst, sondern auch für weitere Hörer interessant. Herr Thome schreibt:
Sehr geehrte Damen und Herren, wir waren letzte Woche in der wunderschönen goldenen Stadt Prag und waren sehr beeindruckt von allem. Wir sind beide schon über 80 Jahre alt. Und ich interessiere mich besonders für das Attentat auf Reinhard Heydrich im Jahr 1942. Können Sie mir mailen, wo das Attentat verübt wurde, welcher Stadtteil von Prag und welche Straße? Ich denke, als Deutscher müsste ich mich noch heute schämen für die Verbrechen, die die Nazis im Krieg in ganz Europa begangen haben. Auch wenn Sie mir über Lidice etwas mitteilen könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Bei Ligice verweisen wir auf unsere älteren Beiträge, die Sie in der Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte finden. So haben wir zum Beispiel im Juni dieses Jahres nicht nur über die Ereignisse berichtet, zu denen es 1942 gekommen ist, sondern auch über einen neuen Spielfilm, in dem Ligice und seine Bewohner im Mittelpunkt stehen. Und zum ersten Teil Ihrer Frage. Zum Attentat auf Heydrich kam es an der Grenze zwischen den Stadtteilen Libeň und Kobylisy am nördlichen Rand Prags. Als Heydrich aus seinem Schloss in Panenské Břežany Richtung Prag fuhr, wurde sein Wagen in der Kurve auf der Kreuzung der Straßen v Holešovičkách und Senklova, früher hieß sie Kirchmajerova, angegriffen. Vor 2 Jahren wurde an dem Ort ein Denkmal enthüllt, das an die Tat der Attentäter und die sogenannte Operation Anthropoid erinnert. Sie kommen daran vorbei, wenn Sie aus Richtung Dresden über die Autobahn D8 nach Prag hineinfahren. Die Frage, die uns Horst Mehrlich geschickt hat, haben wir im Hörerforum bereits beantwortet. Wir wiederholen sie jedoch noch einmal, da sie in der Hörerpost öfters auftaucht. Herr Mehrlich schreibt:
Ich bin Kurzwellenhörer seit 1973. Meine erste QSL-Karte erhielt ich von Ihnen für eine Sendung vom 21. März 1972. Ich lebe nun seit rund 4 Jahren in Ungarn, aber jetzt muss ich auf das Internet umsteigen. Ich finde, das ist ein Umweltproblem. Stromkosten nicht nur bei mir, sondern auch bei den Servern. Nun gut, ich kann daran nichts ändern. Nun zu meiner Frage. Wenn ich Ihre Sendung im Internet verfolge und Ihnen einen Bericht per Post schicke, kann ich da eine QSL-Karte bekommen?
Selbstverständlich, Herr Mehrlich. Schicken Sie uns auch in dem Fall einen Bericht, wenn Sie uns über das Internet hören. Wir freuen uns darüber sehr und belohnen Ihre Mühe mit einer QSL-Karte. Dies gilt natürlich auch für alle anderen Hörerinnen und Hörer. Schreiben und schicken Sie uns also weiterhin Ihre Empfangsberichte, Briefe, Kommentare und Fragen. Und zwar an die Adresse
Radio Prag, Vinohradská 12, 120 99 Prag 2, Tschechische Republik.
Auch unsere E-Mail-Adresse steht Ihnen zur Verfügung, und zwar
deutsch@radio.cz.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Markéta Kachlíková.
Unsere Postmappe ist also wieder geschlossen. Wir öffnen sie das nächste Mal wieder in 2 Wochen. Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.